Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 11 bis 15. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies als Gerede bei den Juden bis auf den heutigen Tag in Umlauf gekommen. Das Osterfest liegt schon wieder hinter uns, und doch, es gehört zu dem Großartigen im Leben der Christen, dass die christlichen Feste nicht auf bestimmte Tage des Jahres beschränkt sind. Die Kraft und Auswirkungen der geschichtlichen Heilsereignisse von Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten manifestieren sich an jedem einzelnen Tag des Jahres. Im Zentrum all dieser wunderbaren Heilstatsachen steht unser Herr Jesus Christus, unser Vater im Himmel, der uns seinen Sohn geschenkt hat, und der Heilige Geist, der alles, was uns in Christus geschenkt ist, durch Gottes Wort offenbart und wirkt. Anhand von Matthäus Kapitel 28, 1 bis 10 haben wir am vergangenen Sonntag darüber gesprochen, dass die göttliche Macht größer ist als die weltlichen Mächte. Luther hat das in seinem wunderbaren Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« in der dritten Strophe so formuliert: »Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen.« Die göttliche Macht ist größer als die weltliche und das göttliche Leben stärker als der Tod. Der Herr Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen. Und heute geht es darum, dass die göttliche Wahrheit über die Lüge triumphiert hat. Die Pläne der jüdischen Obrigkeit sind gescheitert. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der scheinbare Sieg des Satans verkehrte sich in seine bittere Niederlage, in seine bitterste Niederlage. Doch die religiösen Vertreter des Volkes geben nicht auf und nehmen Zuflucht zum Mittel der Lüge, um ihre schrecklichen, selbstsüchtigen Ziele doch noch zu erreichen. Und dabei gingen sie in ihrer Verblendung davon aus, sie täten Gott damit einen Gefallen und handelten nach dem jesuitischen Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Einige Soldaten von der Tempelwache waren inzwischen zu den hohen Priestern gekommen, da haben wir gelesen, und haben ihnen Bericht erstattet über das, was dort am Grabe geschehen war. Und nun erwarteten sie das Urteil der hohen Priester, und diese hohen Priester sorgten oder wollten sorgen für ihre Sicherheit. Das war insofern möglich, als diese Soldaten nicht direkt zu Pilatus gehörten, sondern zur Tempelwache. Und da hatten nun die hohen Priester einen großen Einfluss, auch auf Pilatus. Und sie versicherten, nachdem sie den Soldaten Geld gegeben hatten, sie also bestochen hatten, sie versicherten ihnen, ihr seid sicher, das heißt, ihr habt nichts zu befürchten. Denn es war in der damaligen Zeit ja so, dass Soldaten für beispielsweise Gefangene mit ihrem Leben bürgten. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte Kapitel 12, als Petrus auf wunderbare Art und Weise aus dem Gefängnis befreit wurde. Da wurden die Soldaten, die ihn bewacht hatten, oder diese Aufgabe zumindest hatten, ihn zu bewachen, abgeführt, das heißt abgeführt zur Hinrichtung. Aber hier sah die Sache anders aus. Ja, hier war noch ein gewisser Schutz für diese Soldaten gegeben durch die hohen Priester. Und nun wurde seit der Zeit diese Lüge verbreitet, die Jünger Jesu hätten den Leichnam Jesu aus dem Grab gestohlen. Und es heißt hier am Ende in Vers 15, sie nahmen das Geld, das Bestechungsgeld, und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies Gerede bei den Juden bis auf den heutigen Tag in Umlauf gekommen. Und tatsächlich hat sich diese Lüge lange gehalten. In unseren Tagen glauben nur noch wenige daran. Frank Morrison, der Autor des Buches »Wer wälzt den Stein?«, hat dieses Märchen nicht für eine Nachprüfung wert gehalten. Er geht gar nicht darauf ein in seinem Buch und schreibt: Soviel ich weiß, gibt es keinen einzigen Schriftsteller, dessen Werk heute noch kritischen Wert besäße, der die Ansicht vertritt, dass diese Behauptung, nämlich die Jünger hätten den Leichnam Jesu gestohlen, überhaupt erörtert werden könnte. Damals allerdings hielt sich diese Lüge hartnäckig bis ins 2. Jahrhundert hinein, bis zu der Zeit, als Justin der Märtyrer lebte. Lügen und Verleumdungen verbreiten sich in der Regel sehr schnell und sind oft langlebiger als die Wahrheit. Leider muss man sagen. Jemand hat einmal gesagt, die Lüge ist um die halbe Welt gelaufen, bevor die Wahrheit die Stiefel angezogen hat. Und er hatte recht. Die jüdische Obrigkeit scheute in ihrer heuchlerischen Frömmigkeit nicht davor zurück, die Lüge als Mittel zu gebrauchen, um das Volk davon abzuhalten, zu glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Messias sei. Der gesamte Prozess, der unserem Herrn Jesus gemacht wurde oder worden war, dieser gesamte Prozess gegen Jesus war eine einzige Lüge. Wir lesen dazu mal ein Wort aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 14, die Verse 55 bis 59. Aber die hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Der Tod Jesu war also für sie längst beschlossene Sache, die sie nun nur noch vor Pilatus geschickt vertreten mussten. Alles in diesem Schauprozess atmet den Geist der Lüge, der Heuchelei und des Hasses. Wir leben in einer Zeit, in der man sich manchmal fragt, was und wem man denn eigentlich überhaupt noch Glauben schenken kann. Wir sprechen von sogenannten Fake News, das sind gefälschte Nachrichten. Es werden Falschmeldungen und Falschinformationen verbreitet, um damit bestimmte wirtschaftliche, politische, ideologische oder ganz persönliche Ziele zu erreichen. Hier hinein spielt auch der Begriff der Manipulation auf ganz geschickte Art und Weise. Versuchen finanzkräftige und mächtige Leute in dieser Welt durch Bild und Ton die große Masse der Menschheit für ihre Ziele zu gewinnen, nämlich die eine neue Welt zu schaffen. Das ist also ihr Ziel, die eine neue Welt zu schaffen. Und die damit verbundenen Entscheidungen, die von der großen Masse aufgrund geschickter Manipulation getroffen werden, haben dann den Anschein von Demokratie. Das Volk will es ja so. Sind jedoch nichts anderes als eine verkappte Diktatur einiger mächtiger und finanzkräftiger Menschen, die die christlichen Werte verabscheuen. Durch Manipulation werden wahre Ziele verschleiert, so der Autor des Büchleins Die Macht der Manipulation, Peter Hane, mit dem wir nicht in allen geistlichen Fragen einer Meinung sind, dessen Büchlein jedoch sehr, sehr lesenswert ist. Und zu dieser Verschleierung gehört zum Beispiel auch, wie wir wissen, die Aushöhlung biblischer Begriffe. So kann es sein, dass ein bibelkritischer, liberaler Pastor zu Ostern von der Auferstehung Jesu spricht und darunter versteht, dass die Auferstehung Jesu sich im sogenannten Kerygma, in der Verkündigung, vollzieht. Also jedes Mal, wenn von der Auferstehung Jesu die Rede ist, dann geschieht Auferstehung Jesu. Also man geht nicht davon aus, dass die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten eine geschichtliche Tatsache ist. Man gebraucht den Begriff Auferstehung, füllt ihn aber mit einem anderen Inhalt. Wahre Ziele werden auf diese Art und Weise verschleiert, verborgene Absichten verdeckt. Man versucht, die Menschen auf einen ganz bestimmten ideologischen Weg zu führen, der mit der christlichen Botschaft nichts mehr zu tun hat. Man versteht unter bestimmten Begriffen etwas anderes, als man allgemein darunter versteht oder zumindest bisher verstanden hat. Und das ist nun ein Vorgehen, dass wir nicht nur beobachten innerhalb der sogenannten Christenheit, da wo also Gottes Wort verkündigt werden sollte, sondern grundsätzlich vollzieht sich diese Art von Verschleierung in dieser Welt immer wieder, um Menschen hineinzuführen in ganz bestimmte Wege. Verschleierung der eigentlichen Ziele, das ist nichts anderes als Lüge. Und wenn man noch nicht mit Rücksicht auf Andersdenkende so offen sprechen kann, über die eigentlichen Motive und Ziele, die man hat, dann lässt man den Menschen die Meinung, es handele sich um etwas, was ihnen im Grunde genommen schon immer angenehm gewesen ist. Es gibt allerdings Situationen, wo das dann auch offenbar wird, was denn nun die eigentlichen Ziele sind, so haben wir das beispielsweise bei unserer Bundeskanzlerin vor Jahren am 9. November 2009 erlebt, in einer Rede, die sie gehalten hat während der Konferenz Falling Walls, also fallende Mauern. Das folgende Zitat habe ich gelesen in einem Artikel von Bruder Jürgen Burkhard Klautke. Es lautet so. Sie sagte damals, also ich sage noch einmal, am 9. November 2009, eine der spannendsten Fragen, Mauern zu überwinden, also Mauern sollen abgebaut werden, ja, wird sein, sind Nationalstaaten bereit und fähig dazu, Kompetenzen an multilaterale Organisationen abzugeben? Und nun kommt dieser wichtige Satz, Gott koste es, was es wolle. Ich weiß, das macht deutlich, welch eine Entschiedenheit, welch eine Energie dahinter steht, hinter dieser Aussage. Es geht also darum, bestimmte Kompetenzen, die die einzelnen Nationalstaaten, Deutschland und Frankreich und wie sie alle heißen, haben, an überstaatliche Organisationen abzutreten. Mit dem Ziel, eine neue Welt zu bauen, in der es keine Mauern mehr gibt, zwischen den einzelnen Nationen, zwischen den einzelnen Rassen und dergleichen, ja? Und vor allen Dingen, in dieser neuen Welt, in der es keine absolute Wahrheit mehr gibt. Die einzige absolute Wahrheit, die es geben wird, besteht darin, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja. Genau das, was ein alter Philosoph mal auf andere Weise gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ne? Das ist ein Widerspruch in sich. Und zu sagen, es gibt keine absolute Wahrheit und das als absolute Wahrheit hinzustellen, ist ein Widerspruch in sich. Ja. Also eine absolute Wahrheit, davon geht man aus, wie wir sie vertreten als gläubige Christen, deren Fundament die Bibel ist, das Wort Gottes, gibt es nicht mehr, zumindest soll es nicht mehr geben. Und wir merken hier an dieser Stelle schon, wie man versucht, uns auszugrenzen als Gemeinde Jesu. Ne? Das ist also das Ziel, ich nenne das einmal den Tempelturmbau zu Babel. Den Tempelturmbau zu Babel. Es heißt von Babel in der Offenbarung des Johannes, sie ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Ne? Ein Gefängnis ist interessant. Ja? Das ist nicht die Freiheit, sondern das ist ein Gefängnis aller unreinen Geister. Und dieser Turmbau zu Babel, dieser Tempelturmbau zu Babel, über den wir ja vor einigen Wochen bereits einmal gesprochen haben, ist im vollen Gange und strebt mit aller Macht dem Gericht Gottes entgegen. Dazu lesen wir einmal ein Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ein sehr wichtiges Wort, ein Wort, ja, möchte mal empfehlen, dass man auswendig lernen sollte. Da heißt es im Blick auf den antichristlichen Geist, im Blick auf den Antichristen, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet werden. Jetzt kommt es, ja? Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Gott selbst tut das, ja? Gott sendet ihnen die Macht der Verführung. Hinter all diesen Bestrebungen, eine neue Welt zu schaffen auf Kosten der Wahrheit, steht letztlich der lebendige Gott, der alles ausreifen lässt in dieser Welt zum Gericht, zum letzten Gericht. Ja? Gott sendet ihnen die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden. Alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Hier haben wir beides zusammen. Hinter allem steht letztlich das souveräne Handeln Gottes, sein Heilsplan. Und auf der anderen Seite sind die Menschen voll verantwortlich für ihr Tun, denn es heißt, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. All diesen Lügen religiöser, politischer und wirtschaftlicher Art liegt allerdings die grundsätzliche Lüge zugrunde, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen, in die jeder Mensch hineingeboren wird und an der jeder Mensch von Natur Anteil hat, seitdem es dem Satan, den Jesus als Mörder und Vater der Lüge bezeichnet hat, gelungen ist, den Menschen zum Sündenfall zu verführen. Übrigens dadurch, dass er den wahrhaftigen Gott der Lüge bezichtigt. Ja. So werden auch wir der Unwahrheit bezichtigt. Und es geschieht genau das, was schon der Prophet Jesaja gesagt hat: Wehe denen, die Böses Gut, die Finsternis Licht und Licht Finsternis nennen, ja, die alles umkehren. Alles Göttliche ins Ungöttliche und umgekehrt. Seit jener Zeit, seit dem Sündenfall, treibt der Satan ständig sein Unwesen dadurch, dass er den Menschen ein falsches Bild vom Menschen und von Gottes Wesen vermittelt. Und nun wollen wir das bedenken, damit wir das schön unterscheiden können. Wir leben in einer Zeit, in der es kaum etwas Wichtigeres gibt, als zu unterscheiden. Und ich habe immer schon mal darauf hingewiesen, in meinen Predigten und auch sonst, dass viele dieses Vermögen nicht haben. Warum können sie nicht unterscheiden? Weil sie zu wenig zu Hause sind im Wort Gottes. Das ist letztlich die Ursache dafür. Jetzt müssen wir unterscheiden. Selbst Menschen, die darum bemüht sind, andere nicht zu täuschen, um sich selbst Vorteile zu verschaffen oder anderen bewusst zu schaden, die das also nicht tun, andere täuschen, die einen guten moralischen Weg gehen, das ist ja nicht verwerflich, an sich nicht, ja. Wir freuen uns darüber, wenn wir es mit Menschen, mit ungläubigen Menschen zu tun haben, in der Nachbarschaft oder wo auch immer, am Arbeitsplatz, von denen wir den Eindruck haben, sie sind ehrlich. Man kann ihnen durchaus vertrauen. Auch solche gehören zu diesem Bereich der Lüge. In diesem Sinne, dass eben jeder Mensch, ganz egal, wie es moralisch um ihn bestellt ist, in diesem Sinne ist die Aussage des Paulus im Römerbrief zu verstehen: Alle Menschen sind Lügner. Alle Menschen sind Lügner. Gehen wir mal hier durch die Reihen, machen wir es ganz persönlich, ja, ich spreche aber nicht jemanden persönlich an. Wir alle, jeder Einzelne von uns, ist von Hause aus ein Lügner. Gott ist wahrhaftig, und zwar ist er allein wahrhaftig. Zuverlässig in dem, was er versprochen hat, treu in dem, was er zugesagt hat. So heißt es im Alten Testament: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, und ein Menschenkind, dass ihn etwas bereue. Und der Hebräerbrief sagt es: Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Er steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Verheißungen. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch. Wenn er dir eine Verheißung, ein Wort gegeben hat mit auf den Weg, dann hält er sich daran. Völlig unabhängig davon, dass du ein sündiger Mensch bist und auf dem Hintergrund der Lügenhaftigkeit des menschlichen Herzens, der wir alle verhaftet sind von Natur aus, hebt sich seine Wahrhaftigkeit umso heller und umso strahlender ab. Das ist wunderbar. Ja? Genau das meint Paulus, Römer Kapitel 3 am Anfang. Das heißt also, wir müssen unterscheiden zwischen einem moralisch guten, ehrlichen Leben, wo Menschen es aufrichtig meinen, andere nicht schaden möchten und so weiter, und dem grundsätzlichen Wesen des Menschen vom Sündenfall her im Blick auf Gott und manchmal wird es eben auch deutlich im Blick auf unser Verhältnis zu anderen Menschen, dass wir Lügner sind. Wesenhaft Lügner von Natur. Erst in dem Augenblick, da ein Mensch von der Wahrheit Gottes in Christus erleuchtet wird, wird er aus diesem Reich der Lüge, das unter der Herrschaft Satans steht, in das Reich der Wahrheit versetzt. Es ist ein Reich der Lüge, in dem der Satan regiert, auch über Menschen, die an sich moralisch guten Weg gehen, um das noch einmal zu sagen, damit wir das schön unterscheiden können. Menschen, die Vergebung ihrer Sündhaftigkeit haben, die sich mal als Lügner vor Gott erkannt haben, und in ihm allein die Wahrheit erkannt haben. Die wissen, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha unser lügenhaftes Wesen mit in seinen Tod genommen hat und wir nun Anteil haben an seiner Wahrhaftigkeit, an seiner Wahrheit. Solche Menschen sind von dem einen Reich in das andere Reich übergegangen durch den Glauben. Sie stehen grundsätzlich für immer im Reich der Wahrheit. Das gilt auch dann noch, wenn sie, unser Herr mag uns davor bewahren, hin und wieder nicht aufrichtig wandeln. Beispielsweise nach außen hin mehr vorgeben zu sein, etwas zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Das ist Lüge. Das ist ganz praktische Lüge. Wenn wir vorgeben, etwas anderes zu sein nach außen, als wir in Wirklichkeit sind, wenn wir also im Schaufenster, wie es mal jemand formuliert hat, mehr haben als im Lager. Oder im Geschäft selbst. So sind wir ja, hier und da. Machen einen guten Eindruck nach außen, entspricht gar nicht dem, was eigentlich bei uns läuft. Das ist nichts anderes als Unwahrhaftigkeit. Aber ein Mensch, der grundsätzlich von dem einen Reich ins andere übergewechselt ist, durch den Glauben an Christus, ist auch in diesem Augenblick und bleibt in diesem Augenblick ein Kind der Wahrheit. So wie wir Kinder des Lichtes sind und auch bleiben in Christus Jesus und nicht der Finsternis. Das ist eine grundsätzliche Stellung, die wir haben vor Gott, die wir auch geltend machen dürfen im Umgang mit anderen Menschen, die uns vielleicht hier und da anklagen, vielleicht auch Grund haben, uns anzuklagen. Diesen Wechsel haben wir der Tatsache zu verdanken, dass die göttliche Wahrheit stärker ist als die Lüge und sie in der Auferstehung Jesu über die Lüge triumphiert hat. Seit Kreuz und Auferstehung Jesu ist dieser wunderbare Wechsel vom Reich der Lüge in das Reich der Wahrheit möglich geworden. Ja, nicht nur möglich geworden, sondern er ist schon geschehen. Das dürfen wir glauben, im Glauben in Anspruch nehmen. Grundsätzlich gilt, was Luther gesagt hat, der Mensch ist wie ein Lasttier. Um mal das Wort Esel zu vermeiden. Wie ein Lasttier. Wenn Gott darauf sitzt, oder wir betonen es richtig, wenn Gott darauf sitzt, will er, nämlich der Mensch, und geht er, wie Gott will. Wenn Satan darauf sitzt, will und geht er, wie Satan will. Entweder beherrscht uns also die Wahrheit oder aber die Lüge. Und Gott sei Lob und Dank, seit Ostern dürfen wir wissen, die Lüge hat keine Macht mehr über uns, die wir durch den Glauben unter der Herrschaft der Gnade Jesu leben. Die hat grundsätzlich ihre Macht verloren. Ist das nicht wunderbar? Es hat auch seine praktischen Auswirkungen. Aber es ist zunächst einmal eine Stellung vom Kreuz her und von der Auferstehung her, von den Heilstatsachen her. Ja? Da ist es alles schon klar und alles schon geschehen. So wie wir glauben, dass wir gerecht sind vor Gott durch den Glauben an Christus. Und diese Gerechtigkeit ist dort am Kreuz auf Golgatha für uns geschehen und in der Auferstehung Jesu bestätigt. Kommen wir zurück zum Lügengeist der Pharisäer und der jüdischen Ältesten. Im Grunde genommen hatten sie ja längst ihre Entscheidung getroffen, ja? Unwiderruflich. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 12. Da ist solch eine Grenze, die uns geschildert wird, die übertreten worden ist von den Pharisäern und Schriftgelehrten und von den hohen Priestern. Eine Grenze hin in einen Bereich, von dem aus es kein Zurück mehr gibt. Ja? Sprechen auch von der Lästerung des Geistes oder von der Sünde, wieder den Heiligen Geist. Das heißt also, der Herr Jesus Christus hatte große Dinge getan und sie sagten, das hat er vom Teufel und nicht von Gott. Der Teufel hat ihm die Macht dazu gegeben, diese wunderbaren Dinge zu tun, diese Heilungen zu vollziehen und nicht der lebendige Gott. Obwohl sie im Grunde genommen wussten, dass das eine Lüge war. Sie hatten doch die großen Dinge gesehen, sie mussten es einfach wissen, aber sie wollten es nicht wissen. Und so lesen wir auch im Lukas-Evangelium Kapitel 7, als Johannes der Täufer seine Bußtaufe vollzog und die Menschen strömten hinzu, das waren die Zöllner und die Huren, die Zöllner und Huren, von denen ist die Rede, die also wussten um ihre Sündhaftigkeit vor Gott. Sie ließen sich taufen, die Pharisäer und Schriftgelehrten standen von Ferne, sahen sich die ganze Geschichte an, aber dachten nicht daran, zuzugeben, dass sie genauso große Sünder waren wie alle anderen auch. Ließen sich nicht taufen. Sie glaubten nicht. Und taten darum auch nicht Buße, weil sie nicht glaubten. Und im Lukas-Evangelium heißt es so bezeichnend, sie machten den Heilsratschluss Gottes für sich zunichte. Sie verachteten ihn. Sie machten ihn für sich unwirksam. Gott hatte einen Heilsratschluss auch für diese Leute, aber sie wollten nicht. Sie blieben und beharrten in ihrem Unglauben. Und das, obwohl sie vor Augen hatten, wer der Herr Jesus war. Ja? Rinniker sagt, in diesem und in keinem anderen, nämlich in Jesus, war das Zeit und Ewigkeit, Erde und Himmel, umfassender Heil, transparent, durchscheinend. Ja? Konnte man die Herrlichkeit Gottes in Christus sehen. Und zwar glashell und unmissverständlich und unzweideutig und lauter. Und somit gab es keine Entschuldigung für diese Menschen, die nicht an Jesus als den Messias glaubten. Es gab keine Entschuldigung für sie. Ja? Es ging ihnen im Grunde genommen auch im Weiteren gar nicht um die Wahrheit. Das wird hier deutlich, auch dann später in der Apostelgeschichte. Sie schrecken nicht davor zurück, die Soldaten zu bestechen und diese Lügengeschichte in die Welt zu setzen. Doch, und das ist das Wunderbare, das Doch müssen wir immer an die richtige Stelle setzen. Ja? Nicht, ich bin gerecht vor Gott, aber ich bin so ein armer Sünder, ja? Sondern ich bin ein Sünder. Ich mag das Wort armer Sünder eigentlich nicht. Das verniedlicht die Sache zu sehr. Ich bin ein schrecklicher, böser Mensch von Natur aus. Aber ich bin gerecht vor Gott in Christus Jesus. Da gehört das Aber hin. Und das Dennoch des Glaubens gehört an die richtige Stelle. Manchmal hat man den Eindruck, manche machen es umgekehrt. Ja? Sie rühmen die Gnade Gottes und dann geht es in die Tiefe. Nein, wir kommen von unten her und der Herr Jesus hebt uns in die höchsten Höhen hinein, sodass wir uns seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit in Christus freuen dürfen. Also all das, was die Pharisäer oder beziehungsweise hier die hohen Priester unternahmen, konnte den Lauf der Wahrheit nicht aufhalten. Und das zeigt uns die folgende Geschichte der Gemeinde Jesu, zeigt uns den Triumph der Wahrheit über die Lüge. Wie viele wurden durch das Wort der Wahrheit vom Kreuz und der Auferstehung Jesu aus dem Reich der Lüge in das Reich der Wahrheit versetzt. Und bis in unsere Zeit hinein geschieht dieses Wunder der Gnade Gottes. Hat nicht am Karfreitag, wir kommen zum Schluss, hat nicht am Karfreitag alles so ausgesehen, als würde die Lüge über die Wahrheit triumphieren? Es sah scheinbar so aus, doch der Schein trübt. Gottes Wahrheit in Christus Jesus hat die Lüge ein für alle Mal besiegt. Ihr Lieben, lasst uns täglich den herrlichen Sieg Jesu über alle Mächte der Finsternis preisen und vom Auferstehungssieg Jesu her leben. Leben wir von daher, schenkt der Herr uns durch seinen Heiligen Geist auch Weisheit, mächtig zu handeln in solchen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben. Nicht wahr? Man merkt ja, man liest hier was, man liest da was, hier einen Artikel, dort einen Artikel. Die Meinungen gehen auseinander. Und bei manchen Artikeln hat man so den Eindruck, sie atmen zu wenig, ja, sie atmen zu wenig das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Ne? Hier wird der Mensch mal wieder so in die Pflicht genommen, ne? Du musst aber, ne? Du musst aber, du darfst nicht, du musst. Ne? Das ist die Hauptbetonung in solchen Artikeln, ne? Wenn es um die Frage geht, darf man Maske tragen oder nicht und so weiter und so fort. Ne? Du musst aber, der Mensch wird wieder da in das eigene hinein gedrängt und gezwungen, so möchte man manchmal sagen. Ja? Es atmet so wenig, diese freie Luft des Evangeliums, von daher. Allerdings, von daher sind wir in der Lage, gute, besonnene Entscheidungen zu treffen, auch in solchen Krisenzeiten. Das macht uns getrost und zuversichtlich. Und es macht uns auch tüchtig zum Dienst am Evangelium in einer Zeit, in der sich der antichristliche babylonische Geist wie ein Lügengespinst über die ganze Welt ausbreitet. Wir wollen mit dem Psalmisten aus Psalm 25 glauben und bekennen. Ein wunderbares Wort, passend für unsere Zeit, ihr Lieben. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. So heißt es in diesem Psalm. Und ich dachte so, ja, das stimmt. Habe ich auch als Verheißung hier und da in Anspruch genommen. Aber etwas anderes. Das stimmt auch und ich möchte sagen, das geht sogar voran. Er hat meinen Fuß aus dem Netze gezogen, nämlich am Kreuz auf Golgatha und in seiner Auferstehung von den Toten hat er meinen Fuß aus dem Netze gezogen. Und weil er es getan hat, darum wird er es auch in Zukunft tun, ja, ganz praktisch. Erschienen ist der Herrlichtag, dran niemand genug sich freuen mag. Christ, unser Herr, hat triumphiert, er hat triumphiert. Sein Feind, er all gefangen führt. Halleluja. Amen. Wir beten noch miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so herzlich danken im Namen Jesu für dieses wunderbare Werk am Kreuz, in der Auferstehung deines Sohnes. Ja, du hast uns wirklich und wahrhaft erlöst und hast unseren Fuß aus dem Netze gezogen. Wir gehören dir, Herr Jesus Christus, mit Leib, Seele und Geist, weil du uns erkauft hast mit deinem teuren Blut. Das gilt für Zeit und Ewigkeit und dafür preisen wir dich. Amen.